Brothers and sisters, Brüder und Schwestern,
wir heißen Sie vom Verwaltungsgebäude der Kirche in Salt Lake City aus zur Andacht für junge Erwachsene in aller Welt willkommen. Ganz besonders möchten wir all jene willkommen heißen, die heute zum allerersten Mal dabei sind. Wir hoffen, dass ihr durch diese Andachten gestärkt und erbaut werdet. Mein Name ist Paul V. Johnson. Ich bin 70er und Beauftragter des Bildungswesens der Kirche. Elder Robert C. Gay von der Präsidentschaft der 70er hat heute Abend den Vorsitz. Er wird von seiner Frau Lynette begleitet. Es freut uns sehr, dass wir heute Abend von beiden hören können. Aufgrund der Pandemie halten wir uns nach wie vor an die Richtlinien der örtlichen Behörden, Abstand zu wahren und wenn möglich zu Hause zu bleiben. Die Musik für diese Übertragung besteht aus Aufzeichnungen von vergangenen Übertragungen mit verschiedenen Dirigenten und Begleitern. Wir sind dankbar, dass Sie Ihr Talent einbringen. Wir beginnen mit dem Lied »Blickt auf den Herrn«, Nummer 45 im Gesangbuch. Ihr dürft gerne in den Gesang einstimmen, wo immer ihr seid. Wir bedanken uns bei Sumarisa Stevens, die dirigiert, und bei Alyssa Chart für die Begleitung. Nach dem Lied spricht Elise Mendenhall aus dem Pfahl JE-Pfahl Taylorsville in Utah das Anfangsgebet.
Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir heute Abend uns hier als junge Erwachsene überall auf der Welt versammeln können. Danke für die technischen Mittel und für die Übertragung, die dadurch stattfinden kann. Wir danken dir auch für Elder Gay und seine Frau, dass sie heute Abend hier sind und diese Andacht mit uns gemeinsam durchführen. Wir danken dir für die Wiederherstellung des Evangeliums, für unseren Propheten, Präsident Nelson. Bitte segne ihn, dass er uns gut durch diese schwierigen Zeiten leiten kann. Bitte segne uns, dass wir unser Herz öffnen können, deinen Geist verstehen können und auch Eingebungen empfangen, nach denen wir handeln. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir sehen nun eine musikalische Darbietung eines BYU-Chores aus jungen Erwachsenen. Er singt das Lied »Komm, du Quelle jedes Segens«. Die Leitung hat David Lozano Torres, begleitet wird der Chor von Levi Kelly. Nach dem Chorlied freuen wir uns, von Schwester Lynette Gay zu hören. Nach ihr spricht Elder Robert C. Gay. Im Anschluss sehen wir eine Aufnahme des Institutschores aus dem Raum Utah Valley. Er singt das Lied »O fest wie ein Felsen«. Die Leitung hat Ryan Agate, begleitet wird der Chor von Linda Magetz. Das Schlussgebet spricht dann Josh Garf aus dem JRE-Pfahl Holiday in Utah. Elder Robert C. Gay wurde am 31. März 2012 als Generalautorität 70er der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt. Derzeit gehört er der Präsidentschaft der 70er an. Vor seiner Berufung als Generalautorität war Elder Gay in Unternehmensführungen sowie in gemeinnützigen Organisationen zur Linderung von Armut tätig. Schwester Lynette Gay hat mehrere gemeinnützige Organisationen gegründet und geleitet, viele davon in Afrika. Sie und Elder Gay haben gemeinsam eine Mission in Ghana erfüllt. Sie sind seit 46 Jahren verheiratet und haben 7 Kinder und 20 Enkelkinder. Wir hören nun den Chor.
Good evening, brothers and sisters.
Guten Abend, liebe Brüder und Schwestern. Ich bin dankbar für das Lied. Das gehört zu meinen Lieblingsliedern. Und das lässt mich immer Frieden verspüren, gerade in dieser Zeit.
I also want to express my humility and love for being here with you this evening.
Ich möchte auch sagen, wie ich mich freue, dass ich heute hier sein kann, mit euch allen auf der ganzen Welt zusammen. Und danke auch für das Gebet, das gesprochen wurde. Und es tut mir ein bisschen weh, dass ich meine Kinder und Enkel länger nicht sehen konnte, aber heute möchte ich über das Wetter sprechen. Wetter ist was Tolles. Sonnenschein, eine angenehme Brise, Schneestürme, Orkane, Gewitter, selbst die heftigen Stürme an der Ostküste der USA, wo sich hohe Wellen am Strand brechen. In den letzten 45 Jahren haben wir an vielen verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt gelebt. Jeder Ort brachte eigene Herausforderungen mit sich. Im mittleren Westen der USA waren es Gewitter und Tornados, im Südosten Wirbelstürme, im Nordosten Schneestürme, Eisregen und Eisstürme, im Westen die heißen Santa-Anna-Winde und Erdbeben. In Westafrika gab es sintflutartige Regengüsse und Staubstürme, die der Harmattan mit sich brachte. In Europa gab es Regen, Graupel, Schnee und Sonnenschein. Manchmal alles am selben Tag. In Asien erlebten wir die ungeheure Wucht von Taifunen. All diese Erfahrungen mit dem Wetter fand ich immer spannend. Ja, Wetter ist was Tolles. Dennoch, so sehr ich mich darauf freue, Mutter Natur und all ihre Pracht zu erleben, habe ich einen tiefen Respekt vor ihrer Urgewalt und der möglichen Gefahr, die bei heftigen Wetterereignissen immer droht. Ich würde niemals mein Leben aufs Spiel setzen, ganz gleich wie verlockend oder schön ich irgendeine Naturgewalt finde. Ich würde mich nie absichtlich mitten auf eine Wiese stellen, nur um ein unglaubliches Schauspiel herabzuckender Blitze zu beobachten. Ich würde nicht ins Meer springen, wenn mächtige Wellen sich gefährlich am Strand brechen. Und ich würde Mutter Natur nicht herausfordern, indem ich bei einem nahenden Tornado darauf verzichte, Schutz zu suchen. Ich erkenne durchaus an, wie klein und schwach ich im Vergleich zu der Urgewalt des Wetters bin. Die Gewalt des sich stetig ändernden Wetters stellt für mich eine wichtige Metapher des Lebens dar. Wenn wir jeden Tag das Haus verlassen, erwarten uns nicht nur Wetterlagen, die wir nicht steuern können, sondern auch im geistigen Sinn äußerst ungestüme Naturgewalten und mächtige Versuchungen. Obwohl die Umstände wahrscheinlich für jeden von euch unterschiedlich sind, solltet ihr euch fragen, wie kann ich mich am besten auf die Wetterverhältnisse vorbereiten, denen ich tagtäglich ausgesetzt bin? Ich glaube, wir tun dies, indem wir den Rat befolgen, den unser Prophet, Präsident Nelson, uns eindringlich bei der letzten Generalkonferenz gegeben hat und uns an die tiefgründige Kundgebung erhalten, mit der die jetzige Evangeliumszeit eingeleitet wurde, als Gott sagte, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Wir sehen oder verstehen vielleicht nicht vollständig, was von vorne, von oben, von hinten auf uns zuwirbelt und sind nicht immer in der Lage, starke, unsichtbare Mächte auf uns zukommen zu sehen. Aber wir können auf unserer täglichen Reise zuversichtlich sein, wenn wir Christus hören. Elder Packer hat oft gesagt, wenn ihr Wissen einzig und allein auf dem beruht, was sie mit den natürlichen Augen sehen oder mit den natürlichen Ohren hören, dann wissen sie nicht allzu viel. Der ersten Vision entnehmen wir diese wahre Erkenntnis. Wenn man sich nur auf sein eigenes Sichtfeld und sein eigenes Wissen verlässt, ist man stark begrenzt in seiner Fähigkeit, das Gesamtbild wahrzunehmen und die eigene Seele kann in Gefahr sein. Bei der vergangenen Generalkonferenz hat Präsident Nelson gesagt, es war noch nie so dringend geboten wie gerade jetzt, dass man weiß, wie der Geist spricht. In der Gottheit ist der Heilige Geist der Bote. Er bringt ihnen Gedanken in den Sinn, die der Vater und der Sohn sie empfangen lassen möchten. Er ist der Tröster. Er bringt ihnen ein beruhigendes Gefühl ins Herz. Er bezeugt die Wahrheit und bestätigt, was wahr ist, wenn sie das Wort des Herrn hören oder lesen. Ich wiederhole meine Bitte an Sie, alles zu tun, was Sie können, um Ihre geistige Fähigkeit, persönliche Offenbarung zu empfangen, zu erweitern. Vor langer Zeit habe ich, als ich persönliche Schwierigkeiten zu bewältigen hatte, durch geistige Unterweisung und durch Antworten aufs Gebet folgende tiefgreifende Wahrheit erkannt. Damit wir jede ungestüme Wetterlage oder jeden Sturm sehen und uns darauf vorbereiten können, hat Gott uns die Verheißung und Gabe des Heiligen Geistes und persönlicher Offenbarung gegeben. Dieses unbezahlbare Geschenk kann uns alles zeigen, was wir tun sollen. Als ich heranwuchs, dachte ich, Offenbarung sei nur etwas für Führer der Kirche. Propheten, Apostel, Bischöfe, ältere Leute. Aber ganz sicher nicht für mich als junger Mensch. Heute weiß ich es besser und ich gebe Zeugnis, dass persönliche Offenbarung ein Segen ist, nach dem wir streben müssen. Wenn wir in Herz und Sinn demütig, belehrbar und offen sind und Glauben an Jesus Christus haben, wird der Heilige Geist uns Wahrheiten nahebringen und uns führen. Vielleicht meinen einige von euch, sie seien der Führung durch Gottes Stimme nicht würdig. Vielleicht habt ihr wie Laman und Lemuel den Eindruck, dass Gott euch nichts kundtut. Glaubt das nicht. Sein Geist ist für jeden zugänglich. Elder Dietrich Christofferson hat gesagt, wir müssen nicht erst ein Mindestmaß an Fähigkeiten oder Güte erreichen, bevor Gott uns hilft. Göttliche Hilfe kann uns jeden Tag und jede Stunde zuteil werden. Gott ist für euch da, dort, wo ihr euch befindet, ganz ohne Bedingungen. Jesus hat gesagt, bittet und ihr werdet erhalten. Natürlich ist der Himmel euch näher und steht euch offener, wenn ihr demütig und eifrig danach strebt, Gottes Gebote zu verstehen und zu halten. Ihr und andere werdet gesegnet, wenn ihr mutig gemäß einer jeden Eingebung handelt, die ihr durch den Geist empfangt. Lasst mich von einem Erlebnis erzählen, das mich diese Wahrheit lehrte. Vor vielen Jahren, als unsere älteste Tochter an der University of Utah studierte, wurde ich mitten in der Nacht sanft geweckt und erhielt sofort und ganz ruhig eine Eingebung in Bezug auf unsere Tochter. Ich war hellwach, hatte aber keine Angst. Ich verspürte nur Liebe für sie und bekam die Eingebung, sie könne in Gefahr schweben. Wir lebten in Connecticut, sie war ganz auf der anderen Seite des Landes in Utah. Dann kam mir der Gedanke, ruf die Polizei, bitte sie einen Streifenwagen zu schicken und die Wohngegend unserer Tochter zu überprüfen. Ich zögerte kurz und versuchte, das Ganze zu begreifen, da hörte ich die Stimme erneut. Ruf die Polizei. Also griff ich zum Telefon und rief die Polizei. Ich konnte dem Beamten nicht genau erklären, weshalb ich ihn mitten in der Nacht bat, eine Streife zu schicken, um ihr Wohnviertel zu überprüfen, aber ich sagte ihm, ich wäre ihm sehr dankbar, wenn er das täte. Er versicherte mir, er werde das machen und ich legte mich beruhigt wieder schlafen. Am nächsten Tag wachte ich auf und konnte mich kaum noch an die Ereignisse der vergangenen Nacht erinnern. Einige Tage später reisten wir nach Utah. Auf der Fahrt zum Hotel hörten wir im Radio, dass die Polizei einen Mann festgenommen hatte, der mit Übergriffen in Verbindung gebracht wurde, die im Wohnviertel nahe des Campus der Universität stattgefunden hatten. Dem Bericht zufolge war tragischerweise eine junge Frau in jener Woche ermordet worden. Mir blieb das Herz stehen und ich erinnerte mich sofort an den nächtlichen Anruf bei der Polizei vor einigen Tagen. Ich weiß nicht, ob das am selben Abend gewesen war. War das Haus, wo Sie und andere Studentinnen wohnten, eines der Angriffsziele gewesen? Obwohl ich nie genau wissen werde, was sich in jener Nacht zugetragen hatte, weiß ich doch, mitten in der Nacht wurde ich von einem sanften Schubs geweckt und dazu bewogen, einen Anruf zu tätigen, um für die Sicherheit meiner Tochter in einer offensichtlich unsicheren Situation zu sorgen. Die Stürme des Lebens mögen zuweilen übermächtig erscheinen, doch es gibt jetzt in eurem Leben keine größere Macht als die Macht des Priestertums und die Gabe des Heiligen Geistes. Am Abend seines Sühnopfers lehrte der Erretter, dass uns die unschätzbare Gabe des Heiligen Geistes gegeben wird, um unserer Seele Frieden zu schenken, ein Beistand zu sein, uns alles zu lehren und an alles zu erinnern, uns in der ganzen Wahrheit zu leiten und uns zu verkünden, was kommen wird. Der Heilige Geist ist uns gegeben, damit unsere Seele mit Freude erfüllt wird. Diese Segnungen stimmen mich demütig und überwältigen mich manchmal. Es ist also nicht verwunderlich, dass Präsident Nelson uns auffordert, alles zu tun, damit wir persönlich Offenbarung empfangen und durch den Heiligen Geist die Stimme Gottes in unserem Leben hören. Habt ihr bemerkt, dass das Thema persönliche Offenbarung und der Rat, dass wir die Gabe des Geistes in unserem Leben erkennen sollen, sich wie ein roter Faden durch die Konferenzen der vergangenen 3 Jahre ziehen? Mir ist das aufgefallen. Ich bin zutiefst dankbar für den Rat der Führer, dass wir unser Zeugnis mit den Gaben Licht und Geist, die wir eigens dafür bekommen haben, fest verankern sollen. In den kommenden Tagen und Jahren werdet ihr Erlebnisse haben, bei denen sich zeigen wird, auf was für vielfältige Weise der Geist in eurem Leben arbeitet und zu euch spricht. Ignoriert diese Eingebung nicht. Vielleicht ist es ein leises Flüstern oder ein sanfter Schubs. Vielleicht ein Gefühl, ein Gedanke oder eine direkte, klare Anweisung. Der Heilige Geist überschüttet uns auf jeden Fall mit Intelligenz und Verständnis, die unseren Verstand erhellen. Ich selbst habe viele solcher Kundgebungen erlebt und habe gelernt, dass ich, wenn mir der Name oder das Gesicht von jemandem in den Sinn kommt, zum Telefon greifen und den Betreffenden anrufen muss. Ich habe gelernt, Gedanken und Eingebungen gemäß zu handeln, selbst ohne konkrete Erklärung oder wenn ich nicht genau feststellen konnte, wozu das gut war. Der Geist hat mich schon davor gewarnt, an bestimmte Orte zu gehen, mich mit bestimmten Leuten einzulassen oder etwas Bestimmtes zu tun. Warum wollte ich zu euch über all dies sprechen? So wie wir nicht alle schweren Unwetter in ihrem ganzen Ausmaß am Horizont sehen können und nicht immer wissen, was auf uns zukommt, werden wir auf die Urgewalten oder Stürme des Lebens nicht vorbereitet sein, wenn wir uns nur auf unsere natürlichen Augen und Ohren verlassen, um herauszufinden, was gerade vor sich geht. Ich habe den Eindruck, dass die einzig wahre Sprache, die wir alle hören, kennen und verstehen müssen, die Sprache des Geistes ist. Mögt ihr diese Sprache in eurem Leben perfekt beherrschen lernen. Wenn ihr das macht, werdet ihr, wo immer es nötig ist, geführt, beschützt und aufgerichtet. Liebe Freunde, meine lieben Brüder und Schwestern, ich bin nicht gelehrt. Ich kenne mich in den Heiligen Schriften nicht perfekt aus, aber ich habe Glauben. Ich weiß, dass dies die wahre und lebendige Kirche Jesu Christi ist, dass es Offenbarung gibt und dass euch die Himmel offen stehen. Ich weiß, dass Jesus Christus mein Retter ist. Er ist euer Erretter und er möchte euch segnen, beschützen, sich für euch einsetzen, euch führen und aufrichten. Er versteht euch, wenn niemand sonst es tut. Ganz bestimmt. Ich bitte euch inständig und liebevoll, wendet euch jeden Tag dem Erretter zu und nicht von ihm ab. Wendet euch ihm voll Glauben an das zu, was ihr als wahr erkannt habt. Lasst nicht zu, dass eure Zweifel, eure Ängste oder sonst etwas, was euch den Schlaf raubt, euch daran hindern, den Schutz und die Macht des Heiligen Geistes und die Verheißung unseres Erretters Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. Jeder von euch wird zutiefst von unserem Vater im Himmel und unserem Erretter geliebt. Möge Gott eure Gebete erhören wie noch nie zuvor und euch jede Gabe des Heiligen Geistes gewähren, die ihr braucht, um im Leben voranzukommen. Dies sage ich voller Liebe zu einem jeden von euch. Ja, es wird zuweilen schwierige Zeiten geben, aber ihr werdet auch friedvolle und schöne Tage haben. Wenn ihr euch Jesus zuwendet, dann habt ihr alle Macht. Und dies sage ich voller Liebe im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Schwestern und Brüder und besonders meine wunderbare Frau, danke für deinen wunderbaren Rat. Es ist wunderbar, heute Abend bei euch zu sein. Wir leben in einer ungewöhnlichen Zeit und ich bin wahrhaft überzeugt, dass ihr für diese Zeit herangezogen wurdet. Vor nicht allzu langer Zeit hat Präsident M. Russell Ballard gesagt, ich finde, dass dies die großartigste Generation von jungen Erwachsenen in der Geschichte der Kirche ist. Ich glaube wirklich, dass dies so ist. Ihr seid eine besondere Generation, die dazu erweckt wurde, turbulente Zeiten zu bewältigen und dazu beizutragen, die Welt auf das zweite Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Er kennt euch ganz genau und liebt euch. Als wir heute Abend hier zu dieser Übertragung gekommen sind, erfuhr ich, dass wir Zehntausende von Tweets und Fragen bekommen haben zum Thema persönliche Offenbarung. Und wenn Sie heute Abend meiner Frau und mir zuhören, dann hoffe ich, dass einige Ihrer Fragen beantwortet werden. Und wir bitten, dass der Heilige Geist unser Lehrer sein kann und dass er dem Einzelnen sowie allen Antwort geben kann. Seit ein paar Tagen und Monaten erlebt die Welt gemeinschaftlich Leid, Unsicherheit, Unruhe und Herausforderungen ungewöhnlicher Natur. Diese Zeit ist schon lange vorausgesagt worden und wird im herrlichen zweiten Kommen unseres Erretters gipfeln. Über diese Tage hat Jesus selbst prophezeit. Er sagte, ihr werdet auch von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, dass ihr euch nicht beunruhigt. Denn alles, was ich euch gesagt habe, muss sich begeben. Siehe, ich spreche um meiner Auserwählten willen, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben. Es werden Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben an verschiedenen Orten sein. Die Liebe der Menschen wird erkalten. Alles wird sich erfüllen. Ich möchte euch dazu einen Erfahrungsbericht aus der Geschichte der Kirche erzählen. Amanda Barnes-Smith, ihr Mann Warren und ihre fünf Kinder hatten sich gerade erst der Kirche angeschlossen, als sie nach Missouri zogen. Sie schlossen sich den Heiligen in Horns Mill an, nur ein paar Tage bevor der Pöbel dort viele Männer und Jungen umbrachte. Zu den Opfern gehörten auch Amandas Mann und ihr 10-jähriger Sohn. Ein anderer, jüngerer Sohn wurde schwer verletzt. Amanda empfing eine machtvolle Offenbarung, wie sie ihren verwundeten Sohn retten konnte. In dieser Zeit großer Not schrieb sie: Was blieb uns Frauen in unserer äußersten Trostlosigkeit anderes übrig, als zu beten? Das Gebet war unsere einzige Quelle des Trostes, der Vater im Himmel unser einziger Helfer. Nur er allein konnte uns retten und befreien. Eines Tages ließ der Pöbel einen Mann mit einem Befehl des Hauptmanns aus der Mühle kommen. Er brüllte und fluchte: Der Hauptmann lässt euch sagen, dass er, wenn ihr Frauen nicht aufhört zu beten, einen Trupp schickt und jede von euch umbringt. Das hätte er auch genauso gut tun können, als uns arme Frauen in dieser Stunde großen Unglücks vom Beten abzuhalten. In unserer großen Angst ließen wir unsere Gebete verstummen. Wir wagten es nicht, in unserer Hütte laut zu beten. Man durfte uns ja nicht hören. Ich konnte in meinem Bett oder still beten, aber so konnte ich nicht lange weiterleben. Die gottlose Stille war unerträglicher als der Abend des Massakers. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich sehnte mich danach, meine Stimme zu hören, wenn ich den Vater im Himmel anflehte. Also schlich ich mich in ein Maisfeld und kroch in einen Stapel Maisstängel. Es war in diesem Moment wie ein Tempel des Herrn. Ich betete laut und innig. Als ich aus dem Mais herauskam, vernahm ich eine Stimme. Sie sprach klar und deutlich. Es war keine stille, eindringliche Eingebung des Geistes, sondern eine wirkliche Stimme, die eine Strophe dieses Kirchenliedes zitierte. Mein Herz, das an Jesus sich lehnt mit Vertrauen, kann sicher auf deine Verheißungen bauen. Und mag alle Hölle auch gegen mich sein, du lässest mich nimmer, oh nimmer allein. Von diesem Augenblick an hatte ich keine Angst mehr. Es war, als könne mir nichts mehr etwas anhaben. Solche Zeiten können uns beunruhigen, aber seid euch bewusst, was für Amanda Barnes-Smith galt, gilt auch für euch. Was auch um euch herum geschieht, welche Prüfung ihr auch ertragen müsst, Gott steht am Ruder. Er verlässt euch nicht, und wenn ihr treu seid und ihn anruft, braucht ihr keine Angst zu haben. Hierüber möchte ich heute Abend zu euch sprechen. Ich habe schon gesagt, dass ich mich sehr darüber freue, dass meine Frau heute Abend bei mir ist. Wir haben uns vor Jahren an der Highschool kennengelernt. Und nach unserem Abschluss ging sie ans Ricks College in Rexburg und ich an die BYU in Provo. Während unseres ersten Studienjahres fuhr ich an einem Wochenende spontan nach Rexburg, um sie zu besuchen. Dort erteilte sie mir eine unschätzbar wertvolle Lektion. Sie hatte kein Auto. Und es war eine Weile her, seitdem sie zuletzt gefahren war. Als wir ihre Wohnung verließen, fragte sie mich, ob sie mein Auto fahren dürfe. Na klar, erwiderte ich. Kurz darauf fuhren wir in der Nähe ihrer Wohnung eine Anhöhe hinunter. Etwa auf halber Höhe fragte sie mich, unten ist ein Stoppschild, oder? Das Schild war klar zu sehen, also antwortete ich sogleich, ja, da steht ein Stoppschild. Wusste ich's doch, sagte sie. Ich kann es einfach nur nicht sehen. Wieso kannst du es nicht sehen, fragte ich. Ich habe meine Brille nicht auf und ohne die sehe ich kaum etwas, erwiderte sie. Ich sagte etwas wie, und warum genau trägst du deine Brille nicht? Ich sehe mit Brille nicht gut aus, aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich ohne nicht gut sehen kann. Ich denke, ich fahre besser, sagte ich. Die Lektion war einfach. Solange man nicht klar sieht, ist man immer in Gefahr. Nun frage ich euch, wie bringt ihr euer Leben voran? Führt ihr euer Leben mit Hilfe einer Brille, die euch die Wirklichkeit klar erkennen lässt? In alter Zeit sündigten die Heiligen in Laodicea nicht auf offensichtliche, auffallende Weise, aber der Herr rügte sie, weil sie nur lauwarme Jünger waren. Sie waren stolz auf ihre weltlichen Errungenschaften und ihr Wissen. Sie wurden zunehmend selbstgefällig und meinten, Gott nicht mehr zu brauchen. Die Stadt war zwar für ihre fortschrittliche Augenpflege bekannt, aber der Herr sagte ihnen, kaufe Salbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Die entscheidenden Fragen, die wir uns alle stellen sollten, lauten, sehe ich mein Leben durch die Augen von Gottes Wahrheiten, Geboten und Bündnissen oder durch meine eigenen Augen? Höre ich jeden Tag durchs Gebet und durch persönliche Offenbarung vom Geist auf die Stimme des Herrn oder höre ich auf meine eigene Stimme oder die Stimme der Weisen dieser Welt, die uns zubrüllen, Gottes Wege und sogar seine Propheten wären deplatziert, langweilig, unnötig, seltsam, unattraktiv, gleichgültig oder im Jargon der Welt sogar betrügerisch und abscheulich? Joseph Smith hat einmal gesagt, der Teufel lässt nichts unversucht, die Heiligen in die Falle zu locken. Er wandelt alles so um, dass man diejenigen angafft, die den Willen Gottes tun. Ohne Gottes Hilfe und Offenbarung erkennt man einfach nicht, wie etwas wirklich ist und wirklich sein wird. Der Widersacher möchte bewirken, dass ihr diejenigen angafft, die den Willen Gottes tun. Er möchte, dass ihr etwas nicht seht oder versteht, wie es wirklich ist und sein wird. Er möchte, dass ihr nicht begreift, dass ihr ein Sohn oder eine Tochter Gottes seid, der euch inniglich liebt. Er möchte die Welt legitimieren, dass ihr Gott ablehnt oder ihm nur halbherzig zugewandt seid und vor allem, dass ihr euch und euer Leben an politischen, kulturellen oder anderen weltlichen Belangen festmacht oder schlichtweg gleichgültig seid. Ich habe mich oft gefragt, weshalb wohl Nephi Glauben hatte, Laman und Lemuel aber nicht. Alle drei Brüder hatten dieselben guten Eltern. Eines Abends bekam ich eine Antwort auf diese Frage. Präsident M. Russell Ballard und ich führten einen Auftrag in Bangkok aus. Dort las er diese Schriftstelle vor. Und es begab sich, ich, Nephi, hatte auch großes Verlangen, von den Geheimnissen Gottes zu wissen. Darum rief ich den Herrn an, und siehe, er besuchte mich und erweichte mir das Herz, so dass ich alle die Worte glaubte, die mein Vater gesprochen hatte. Darum lehnte ich mich nicht wie meine Brüder gegen ihn auf. Das war meine Antwort. Gott tut sich uns gemäß unseren Wünschen kund. Mehr als alles andere wünschte sich Nephi, die Wahrheiten und Geheimnisse Gottes zu kennen und erfuhr Gottes Gegenwart, Freude, Macht und Wahrheit. Laman und Lemuel wünschten sich weltliche Äußerlichkeiten und empfingen deren Lohn. Wenn ihr Gott bei euch haben wollt, müsst ihr eure Wünsche mit seinem Willen vereinen. Wohin und worauf ihr euren Herzenswunsch legt, bestimmt, inwieweit ihr imstande seid, durchs Leben zu kommen und es erfolgreich zu gestalten. Daher fordere ich euch heute Abend dazu auf, euer Leben in den alles überragenden Wunsch einzufassen, euch zu bekehren und andere zu stärken. Ihr wisst, dass das genau das ist, was der Erretter von seinem obersten Apostel Petrus verlangte, als er sagte, Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Ich werde nie vergessen, wie ein erfahrenes Mitglied der 12 Apostel mit meiner Frau und mir ein Interview führte und fragte, ob ich bereit sei, eine Berufung als Missionspräsident anzunehmen. Meine Frau und ich waren sehr beschäftigt. Zu dieser Zeit forderten uns in der Familie schwierige Umstände. Wir engagierten uns in großen, weltweiten humanitären Bestrebungen, die unsere Aufmerksamkeit und Mittel beträchtlich in Anspruch nahmen. Und ich war geschäftsführender Teilhaber einer weltweiten Kapitalanlagegesellschaft. Und nebenbei hatten wir noch viele Berufungen in der Kirche. Ich war überzeugt, dass wir bereits alles taten, was in unserer Macht stand. Aber als wir an diesem Tag mit dem lieben Apostel zusammensaßen und überlegten, was uns derzeit alles beschäftigte, sagten wir höflich, momentan sei wohl nicht der beste Zeitpunkt, eine Mission zu erfüllen. Ohne zu zögern, wandte sich das Mitglied der 12 an meine Frau und sagte, Lynette, Sie werden eine tolle Missionarin und Ihrem Mann eine großartige Gefährtin sein. Dann wandte er sich zu mir und sagte, Sie begreifen nicht. Der Herr beruft Sie, um Ihr Leben zu retten. Sie richten Ihr Leben entweder an Bündnissen oder Bequemlichkeit aus. Für eine Berufung gibt es nie einen günstigen Zeitpunkt. Es geht um Glauben. Entweder glauben Sie daran, dass der Herr Sie mit allem segnet, was Sie brauchen, wenn Sie das tun, worauf es ihm ankommt, oder Sie glauben nicht daran. Ich saß da ganz ruhig, verblüfft. Mir war gerade gesagt worden, der Herr wolle mein Leben retten. Ich führte ein gutes Leben, war aber völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Lynette und ich verließen nachmittags das Büro des Apostels und fuhren heim, um gebeterfüllt darüber nachzudenken, was wir nun mit unserem Leben anstellen wollten. Schnell beschlossen wir, die Mission anzutreten, unser Leben an unseren Bündnissen auszurichten und alles zu tun, wozu der Herr uns auffordern würde. Bündnissen treu zu sein, bringt mehr Gleichgewicht ins Leben. Man lebt gemäß Gottes Prioritäten, nicht gemäß eigener Pläne. Seitdem hat sich unser Leben geändert. Seine Liebe und Unterweisungen haben uns in jeder Hinsicht gesegnet. Ich weiß gewiss, dass auch ihr auf diese Weise gesegnet werdet, wenn ihr treu auf dem Weg der Bündnisse des Herrn bleibt. Gott möchte euer Leben retten. Was bedeutet es, sich zu bekehren, sein Leben an Bündnissen auszurichten, nicht an Bequemlichkeit? Jesus hat gesagt, blickt in jedem Gedanken auf mich. Ein kluger Lehrer sagte mir einmal, er hat nicht gesagt, denkt ab und zu an mich, dann wird mein Geist mit euch sein. Er hat gesagt, wenn ihr wahrhaftig immer an mich denkt, wird mein Geist mit euch sein. Das bedeutet, wenn ihr an ihn denkt, ist die Macht des Himmels stets bei euch und hilft euch jeden Tag in jeder noch so kleinen oder beängstigenden Herausforderung, wie sehr diese euch auch im Griff haben mag. Dazu gehören jegliche Sucht, Angst, Unsicherheit, jedes scheinbar unüberwindliche Hindernis. Überlegt also jetzt, was wäre wohl das Wichtigste, was ihr tun müsst, um mehr an den Herrn zu denken? Und dann handelt entsprechend. Mein bester Freund aus Kindertagen hat mich meiner Frau vorgestellt. Zu Schulzeiten taufte ich ihn, aber er hatte stets Mühe damit, sich dem Evangelium gänzlich zu verschreiben und es zu leben. Stets rechtfertigte er sich, er würde ja nichts richtig Schlimmes tun. Dem war auch so. Aber eines Abends trank er zu viel bei einer Party, stürzte versehentlich von einer Klippe und kam ums Leben. Er war im selben Alter wie viele von euch. Es hätte nie zu dieser Tragödie kommen dürfen. Es wäre auch nicht dazu gekommen, wenn sich mein Freund von Bündnissen nicht von Bequemlichkeit hätte leiten lassen. Wo zieht ihr die Grenze in Bezug auf die Gebote Gottes? Vielleicht seht ihr euer Leben so, wie viele beim Autofahren Geschwindigkeitsbegrenzungen sehen. Hält sich irgendjemand an die tatsächliche Geschwindigkeitsbegrenzung? Nein. Stattdessen legen wir es darauf an, gerade so viel schneller zu fahren als erlaubt, ohne einen Strafzettel zu erhalten. Genauso führte mein bester Freund sein Leben. Im Evangelium geht es nicht darum, wie sehr wir uns auf die Welt einlassen können, ohne die Grenzen zu überschreiten. Wir müssen der Welt schlichtweg entsagen. Nur wenn ihr Gottes Bündnisse auf euch nehmt, habt ihr im Durcheinander dieser Welt eine klare, vollständige Sicht. In der Bibel steht, denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Wer sein Leben an Bündnissen ausrichtet, führt kein vollkommenes Leben. Läutert es aber durch tägliche Umkehr. Diese Läuterung öffnet demjenigen die reichsten Segnungen Gottes und die Mächte des Himmels. Braucht denn jemand von euch in diesen turbulenten Zeiten nicht Gottes Führung und Macht? Vor vielen Jahren berichtete mir ein Geschäftspartner, der krank gewesen war, dass ihn Präsident Boyd K. Packer besucht und ihm einen Segen gegeben hatte. Er sagte, als ich ihn zum Auto brachte, sagte Präsident Packer, verlassen Sie Gethsemane nicht zu schnell, lernen Sie dort erst etwas. Mein Bekannter fragte mich, wissen Sie, was er damit meinte? Bevor ich antworten konnte, fügte er hinzu, ich denke, er meinte, dass wir einfach Gottes Willen tun müssen. Genau das will ich tun. Als mein Geschäftspartner dies aussprach, wusste ich, dass er recht hatte. Eine entscheidende Prüfung im Leben besteht darin, ob wir uns Gottes Willen unterwerfen oder uns nach unserem eigenen richten. Elder Neil A. Maxwell sagte vor langer Zeit, das einzige wirklich Persönliche, das wir auf Gottes Altar legen können, ist, dass wir unseren Willen ihm unterwerfen. Was bedeutet aber Bereitschaft, Gottes Willen zu tun? Denken wir einmal an den Erretter im Garten Gethsemane. Wir müssen daraus doch eher zumindest teilweise lernen, was es bedeutet, sich Gottes Willen zu unterwerfen. Dass wir nämlich bereit sind zu leiden und bis ans Ende auszuharren, was auch immer Gott von uns verlangen mag. Selbst wenn wir etwas ertragen müssen, was wir nicht verschuldet haben. Dazu gehören körperliche Behinderungen oder Neigungen, sowie falsche Anschuldigungen, Verurteilungen und Schikanen durch fehlgeleitete Freunde, Führer oder sogar Angehörige. Der Vater im Himmel bat den Erretter im Garten Gethsemane, den bitteren Kelch voller Sünden und Bedrängnisse zu trinken, die nicht die seinen waren. Dabei ergriffen Jesus Furcht und Angst vor dem, was noch vor ihm lag. Seine Seele war zu Tode betrübt und er betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sagte zum Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. In der heutigen Zeit sagte der Erretter in einer Offenbarung an Joseph Smith, ich wollte den bitteren Kelch nicht trinken und zurückschrecken. Doch Ehre sei dem Vater, und ich trank davon und vollendete meine Vorbereitungen für die Menschenkinder. Dass wir das trinken und vollenden, was der Vater für uns vorgesehen hat, wie bitter es auch sein mag, gehört zu seinem Plan, uns immerwährende Freude zu bringen. Glaubt ihr denn, dass der Vater im Himmel euch vor schmerzhaften, qualvollen Augenblicken schützt, dank derer ihr mehr so werden könnt wie er? Präsident John Taylor hörte den Propheten Joseph Smith einmal sagen, ihr werdet allerlei Prüfungen durchstehen müssen. Gott wird euch erproben, euch ergreifen und euer Herz bis ins Innerste ausloten. Ein Jünger Christi zu sein bedeutet fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voller Liebe und willig zu sein, sich allem zu fügen, was der Herr für richtig hält, uns aufzuerlegen. Präsident Nelson hat vor kurzem gesagt, schwere Tage liegen vor uns. In Zukunft wird es nur selten leicht oder beliebt sein, ein glaubenstreuer Heiliger der letzten Tage zu sein. Jeder von uns wird geprüft werden. Diejenigen in den letzten Tagen, die dem Herrn eifrig nachfolgen, werden verfolgt. Genau diese Verfolgung kann sie entweder so bedrängen, dass sie schwach werden und verstummen, oder sie anspornen, im täglichen Leben vorbildlicher und mutiger zu sein. Wie sie mit den Prüfungen des Lebens umgehen, beeinflusst mit, wie ihr Glaube sich entwickelt. Der Apostel Paulus stellte diese Frage. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Im heute üblichen Stil könnten wir es so ausdrücken. Lasse ich zu, dass die schwierige Suche nach einem Ehepartner oder der Wunsch in einer unzulässigen Beziehung zu leben oder ein Ereignis in der Geschichte der Kirche oder das Fehlverhalten eines Führers oder Lehrers oder mein weltliches Verlangen oder der Verlust der Arbeitsstelle oder eine schwere Krankheit oder eine erdrückende Notlage mich davon abhält, dem Erretter eifrig nachzufolgen und mich voll und ganz in seine Kirche einzubringen? All eure Sünden, Schmerzen und Bedrängnisse gehören zu dem, was Elder Maxwell als die schreckliche Arithmetik des Sühnopfers Jesu Christi bezeichnete, die man wohl nur mit der Formel Unermesslichkeit mal Unendlichkeit erfassen kann. Die Beschwerden und der Herausforderungen eurer Prüfungen werden niemals größer sein als seine. Daher möchte Gott von euch wissen, ob ihr bereit seid, in die Fußstapfen des Erretters zu treten und wie er zu sagen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Man könnte es auch so ausdrücken: Vertraue ich Gott und darauf, was er für mich vorgesehen hat? Seid euch in Schwierigkeiten und Prüfungen bewusst, dass Gott alle Macht besitzt, euch zu stützen, selbst wenn die eigentlichen Umstände sich nicht ändern. Selbst inmitten von herzzerreißenden Bedrängnissen verheißt er uns: Ich werde auch euch die Lasten leicht machen, sodass ihr sie nicht mehr auf eurem Rücken spüren könnt. Damit ihr mit Bestimmtheit wisst, dass ich, Gott der Herr, mich meines Volkes in seinen Bedrängnissen annehme. Zweifelt nie daran, dass der Herr jede wirksame Tür öffnen kann, euch in Glaubensfragen Ruhe verschafft und euch hilft, Arbeit, Bildung und Kraft für ein rechtschaffenes Leben zu erlangen oder was ihr auch sonst braucht, um euer Potenzial auszuschöpfen. Der Erretter hat verheißen, einen Weg zu bereiten. Kann euch dies sonst irgendjemand oder irgendetwas verheißen? Unterwerft euch demütig seinem Willen und vertraut darauf, dass er euch unterweist und stützt. Vor Jahren traf Präsident Henry B. Eyring diese eindringliche Feststellung: Wenn dieses Fundament des Glaubens nicht fest in unserem Herzen verankert ist, schwindet die Kraft, auszuharren. Glaube ist ein Grundsatz, der zum Handeln anregt. Glaube ist eine Entscheidung. Glaube wird nicht daran gemessen, an wie vielen Sitzungen man teilnimmt oder wie viele Rituale man einhält. Glaube ist nicht einmal das Bekenntnis, dass Gott und Jesus Christus leben. Euer Glaube zeigt sich darin, inwieweit ihr Gott und dem Erretter Jesus Christus vertraut und euch ganz und gar auf sie verlasst. Je nachdem, wie wir ihnen vertrauen und uns auf sie verlassen, harren wir aus oder schwinden. Um diesen Glauben an sie aufzubauen, müsst ihr jegliche Selbstrechtfertigung aus eurem Leben verbannen. Ihr müsst euer Leben in die Hand nehmen und dürft eure Taten und Entscheidungen nicht von anderen bestimmen lassen. Euer Blickwinkel, eure Einstellung, eure Reaktionen, Gefühle, Gedanken und Ansichten sind allesamt Dinge, die ihr steuert. Wenn man Anstoß nimmt und sich abwendet, kommt das nicht von Gott. Seine Stimme ermuntert uns stets, ihm nachzufolgen. Gott ist bereit, jede Frage zu beantworten, jeden Kampf zu stillen und jeden einzelnen Menschen zu erlösen. Es gibt keinen Fehler und keinen Kampf, der nicht durch ihn geheilt werden könnte. Alle Internetsuchen dieser Welt, quer durch die fast 1,5 Milliarden Websites, die es gibt, können euch nicht sagen, ob diese Kirche wahr ist und ob Jesus Christus lebt. Dies kann nur Gott euch offenbaren. Letztlich läuft es darauf hinaus: Gott wird euch nicht eine Wahrheit sagen und mir eine andere. Wir bekommen alle die gleichen Antworten, sofern wir aufrichtig, voll glauben und mit wirklichem Vorsatz fragen und ihn suchen. Und dazu gehört auch, dass man sich aller Geschichten entledigt, mit denen man sich selbst rechtfertigt. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Auftrag in Afrika. Dort hörte ich von einem Mann, der mit seinem Laster 2 Giraffen transportierte, von denen eine ein ganzes Stück größer war als die andere. Unterwegs fuhr er unter einer Autobahnbrücke hindurch, die doch nicht hoch genug für die eine Giraffe war. Als der Laster die Brücke erreichte, stieß sich die größere Giraffe den Kopf und starb sofort. Später fragte man den Fahrer, weshalb er nicht besser darauf geachtet hatte, die Giraffe vor ihrem Tod zu bewahren. Er sagte: Es ist nicht meine Schuld. Die Brücke wurde zu niedrig gebaut. Die Rechtfertigung dieses Mannes klingt lächerlich. Aber habt ihr nicht auch schon einmal falsch gehandelt und eine ebenso irrationale Rechtfertigung vorgebracht? Gebt einer niedrigen Brücke nicht die Schuld, dass sie ist, wie sie ist. Bemüht euch stattdessen darum, euer Potenzial voll zu entfalten und alle nötigen Mächte, Segnungen und Wunder des Himmels erlangen zu können, die euch verheißen sind, sofern ihr im Glauben oder Vertrauen auf den Herrn stärker ausharrt. Der Herr hat zu Joe Smith gesagt: Wie oft hast du dich von Menschen überreden lassen? Du hättest die Menschen nicht mehr fürchten sollen als Gott. Wenn auch die Menschen die Ratschläge Gottes für nichts achten und seine Worte geringschätzen, so hättest du doch treu sein sollen. Dann hätte er seinen Arm ausgestreckt und dich gegen all die feurigen Pfeile des Widersachers gestärkt. Und er hätte dir in allen Zeiten der Beunruhigung beigestanden. Nach dem Punkt Selbstbeurteilung möchte ich einen Schritt weitergehen und euch mein Zeugnis mitgeben, dass seine Bündnisse zu leben und sich Gottes Willen zu unterwerfen auch mit der Bereitschaft verknüpft ist, aus sich herauszukommen und, wie Petrus vom Herrn aufgetragen wurde, seine Brüder zu stärken. Präsident Nelson hat vor kurzem gesagt, wir müssen Glauben an den Herrn Jesus Christus und Glauben an seine Kirche entwickeln. Wir müssen die Kirche und das Reich Gottes auf der Erde errichten. Er hat ferner bezeugt, nichts, was im Moment auf der Erde geschieht, ist wichtiger als die Sammlung Israels. Nichts hat weitreichendere Folgen, gar nichts. Diese Sammlung sollte euch alles bedeuten. Dies ist die Mission, für die ihr auf die Erde gesandt wurdet. Ebenso fragte der Erretter Petrus, liebst du mich? Dann fügte er hinzu, weide meine Schafe. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Maria und Martha den Erretter holen ließen, als ihr Bruder Lazarus schwer erkrankte. Seine Jünger flehten ihn an, nicht zu gehen, da die Juden ihm nach dem Leben trachteten. Aber Jesus begab sich dennoch zum Grab des Lazarus. Dort weinte der Erretter und trauerte mit seinen Freunden. Dann befahl er Lazarus, mit der Macht Gottes von den Toten aufzustehen. Er sagte, Lazarus, komm heraus. Daraufhin wird berichtet, da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt. Und Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Meine lieben Freunde, nichts schenkt mehr Leben, als am Licht Christi und am Licht seines Evangeliums teilhaben zu lassen. Allein das Evangelium Christi bringt den Ländern Frieden, rettet die Welt aus Armut oder erhebt einen anderen Menschen zu anhaltendem Glück. Eine Organisation, die mit anderen Grundsätzen arbeitet, wird scheitern. Allein das Evangelium kann die Binden lösen, mit denen eure Mitmenschen umwickelt sind. Ladet andere ein, in sein Licht zu kommen. Wenn ihr dies tut, verheißt Gott, dass ihr eurer Seele die Errettung bringt, dass eure Sünden euch vergeben werden und dass er seine Engel senden wird, die rings um euch sein werden, um euch zu stützen. Ich bin mir allerdings sehr wohl bewusst, dass ihr oder sonst jemand gute Absichten haben mögt, der Druck, sich den Ansichten der Welt und nicht den Geboten des Herrn anzupassen, jedoch enorm sein kann. Fest entschlossen sagte Petrus zu Jesus, und wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen. Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Kurze Zeit später jedoch geriet Petrus ins Straucheln und verleugnete den Erretter dreimal. Was sollt ihr daraus lernen? Ich glaube, der Herr möchte, dass ihr wisst, dass er sehr wohl weiß, dass es kein einmaliges Ereignis, sondern ein Vorgang ist, sich seinem Willen zu unterwerfen, die Bündnisse zu leben und sich vollständig zu bekehren. Jesus gab sein Leben, damit wir unser Leben nicht an Schwächen und Unzulänglichkeiten messen müssen, sondern jeden Tag umkehren können und dadurch stärker werden, bis unser Glaube unerschütterlich geworden ist. Verinnerlicht einmal diese aufschlussreiche Aussage von Elder Jeffrey R. Holland bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 2016. Er sagte, wir können uns ein wenig mit diesem Gedanken trösten. Wenn Gott nur diejenigen belohnen würde, die vollkommen treu gewesen sind, dann wäre seine Liste eher kurz. Bitte denken Sie deshalb morgen und alle künftige Tage daran, dass der Herr diejenigen segnet, die sich verbessern wollen, die seine Gebote als notwendig annehmen und sich bemühen, sie zu halten, die christliche Eigenschaften schätzen und nach besten Kräften danach trachten, sich diese anzueignen. Wenn Sie in Ihrem Bemühen stolpern, dann denken Sie daran, dass es uns allen so geht. Der Erlöser hilft Ihnen dabei, weiterzumachen. Wenn Sie fallen, dann flehen Sie ihn um Kraft an. In Johannesburg hörten Lynette und ich einmal gemeinsam mit Elder Holland eine junge, zurückgekehrte Missionarin dieses Zeugnis geben. Sie sagte, ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt stehen zu bleiben. Denkt daran, ganz gleich, worin eure Herausforderungen derzeit bestehen, macht weiter. Bemüht euch weiterhin, vertraut weiterhin, glaubt weiterhin, macht weiterhin Fortschritt. Im Himmel spornt man euch an, heute, morgen und immerzu. Ihr seid in Gottes Hand und er kann euch aus jedem Feuerofen befreien. Elder Holland sprach auch von einer weiteren liebevollen, barmherzigen Zusicherung vom Herrn, an der ihr tief im Herzen festhalten sollte. Der sagte, der Geist lässt sich nicht von einem Virus oder Landesgrenzen oder ärztlichen Prognosen stoppen. Es gibt Gaben vom Himmel, die sich nicht davon bremsen lassen, dass ein Land Probleme hat oder eine Krankheit in der Luft liegt. Der Schöpfer dieser wunderbaren Welt, in der wir leben, kann jedem Element darin befehlen, bis hierher und nicht weiter. Das wird er auch zu dem Unheil sagen, dem wir gerade ausgesetzt sind. In der Gegenwart seiner Erhabenheit müssen sogar subatomare Schöpfungen, wenn auch nur im übertragenen Sinne, auf ihre Weise bekennen, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, der große Erlöser aller. Auf Weisung des Vaters bestimmt der Erretter das Schicksal dieser Welt. Wir befinden uns in sehr sicheren, liebevollen Händen. Ich möchte dort schließen, wo ich begonnen habe. Ich bin überzeugt, dass ihr die großartigste Generation von jungen Erwachsenen in der Geschichte der Kirche seid. Ihr seid wohl auch die Generation mit den größten Herausforderungen. Wenn ihr überlegt, welche Schwierigkeiten euch umgeben, denkt an diese Worte Gottes. Denn ich, der Herr, werde alle Menschen gemäß ihren Werken richten, gemäß den Wünschen ihres Herzens. Der Geist kann euch helfen, eure Wünsche zu nähren, aber ihr allein entscheidet, was ihr euch wünscht. Und ihr allein müsst vor Gott für diese Entscheidung Rechenschaft ablegen. Er hat auch verkündet, dass euch gemäß euren Wünschen geschehen wird. Das heißt, am besten wollt ihr auch die Folgen dessen, was ihr euch wünscht. Ich schließe mit einer persönlichen Erfahrung und mit meinem Zeugnis. Vor vielen Jahren bereitete ich mich im zweiten Jahr der Uni allein in meiner Wohnung auf die Abschlussprüfungen vor. Es war ein warmer Tag. Und als ich durch meine Unterlagen ging, summte mir plötzlich eine Mücke vor der Nase herum. Sie belästigte mich wirklich hartnäckig. Schließlich hatte ich genug. Ich hob die Hände, klatschte und tötete die Mücke. Noch immer kann ich mir nicht ganz erklären, was dann geschah. Aber ich sah auf die tote Mücke in meiner Hand und empfand großes Mitleid. Ich sagte mir, die Mücke hätte nicht sterben müssen. Sie ist bloß tot, weil ich frustriert und ungeduldig war. Ich kniete nieder, bat Gott um Vergebung und bat ihn, die Mücke wieder zum Leben zu erwecken. Als ich das Gebet schloss, flog mir die Mücke aus der Hand. Jahrelang habe ich mich gefragt, weshalb Gott das für mich getan hatte. Ich habe viele Antworten bekommen, aber keine war wichtiger als diese. Er wollte mir im Innersten begreiflich machen, dass er alle Macht hat, mich und jeden anderen zu erheben, sogar den Geringsten. Er wollte mich wissen lassen, dass er vollkommenes Mitgefühl für unsere Schwächen hat. Für ihn sind sogar unsere Haare auf dem Kopf alle gezählt. Wenn er sogar einer Mücke erneut das Leben schenkt, lässt er auch euch niemals im Stich, wo ihr auch stehen mögt. Seid nicht wie die Heiligen aus Laodicea und lasst euch von Gleichgültigkeit leiten. Das bezeuge ich euch. Wenn ihr eure Ausflüchte und euren Stolz ablegt, wenn ihr fragt und auf die Stimme des Herrn hört, nicht auf eure eigene, und wenn ihr gemäß seiner Weisheit handelt, erkennt ihr, wie etwas wirklich ist. Wenn ihr euch aufrichtig darum bemüht, euch zu bekehren, euer Leben an Bündnissen auszurichten, nicht an Bequemlichkeit und euch Gottes Willen unterwerft und dabei andere stärkt, erlangt ihr jede Segnung, jedes Wunder, um ein erfolgreiches Leben haben und zum Vater im Himmel heimkehren und ewige Freude empfangen zu können. Jesus Christus ist unser Erretter. Er lebt. Dies ist seine Kirche. Und sie wird die Kirche sein, die der Erretter bei seinem zweiten Kommen in Empfang nimmt. Der Vater im Himmel ist nicht fern von uns. Sein Plan ist der einzige Plan des Glücklichseins. Mögt ihr durch den Heiligen Geist von allem wissen, ob es wahr ist, und alles erkennen, was ihr tun sollt. Ich bete darum, dass ihr den Mut habt, von unredlichen Wünschen umzukehren und sie durch den göttlichen Wunsch zu ersetzen, euer Leben an Bündnissen auszurichten, euch Gott zu unterwerfen und seine Läuterungen zu ertragen. Ich bezeuge euch, die ihr in eurer Jugend steht, so wie Alma seinem Sohn Helaman bezeugte, der in seiner Jugend stand. Ich weiß sicher, wer auch immer sein Vertrauen in Gott setzt, der wird in seinen Prüfungen und seinen Mühen und seinen Bedrängnissen gestärkt und wird am letzten Tag emporgehoben werden. Möge Gott euch alle segnen, im Namen Jesu Christi. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für diesen Sabbattag und für die Möglichkeit, diesen inspirierten Gedanken beizuwohnen. Vater, segne uns, dass wir die Botschaften mit nach Hause nehmen können und geistig eigenständiger werden und dass wir wachsen können in der Fähigkeit, persönliche Offenbarung zu empfangen. Vater, wir bitten dich, segne alle, die von Covid-19 betroffen sind. Sei bei ihnen. Vater, wir danken dir erneut für die Anwesenheit des Geistes, dass dein Geist hier war, und wir bitten dich, segne uns, dass der Geist für den Rest unseres Lebens bei uns sein mag. Wir sind dir dankbar, Vater, und für deinen Sohn Jesus Christus und für sein Sühnopfer. Und dies sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.